Das ist das Predigtkonzept, was ich heute Morgen predigen wollte. Es war also fertig mit Schluss und allem drum und dran. Und gestern Abend wurde ich unruhig und habe was angefangen und war dann auch verhaftet in meinem Predigerstandard. Also der Predigttext, den kannte man und wie der gepredigt werden sollte, wusste man auch. Und meine Frau hat heute Morgen gesagt, hattest du eine Nacht der langen Messer? Und so ähnlich ging's mir. Und was ich jetzt predige, ist nicht fertig konzeptioniert. Habt also Verständnis dafür, dass es vielleicht ein bisschen holprig ist. Aber ich glaube daran, dass es für heute Morgen für uns ist. Ja? Denn ich mag das eigentlich nicht so gern, wenn das noch so kurz vorher umgestaltet wird. Ich bin einer, der auf Sicherheit bedacht ist. Aber der Text ist für heute Morgen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17, ab Vers 8. 2. Mose 17, ab Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Moses ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Und wenn er seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände des Mose wurden schwer. Und darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben die Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und das Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Bis dahin. So, ihr wisst alle, Volk Israel wurde von Gott mit großer Macht aus Ägypten geführt, aus der Gefangenschaft. Es wurde ihm gesagt, die Ägypter, die du heute siehst, wirst du nicht mehr sehen. Die wurden im Meer ertränkt und man war dann plötzlich auf der anderen Seite. Frei, nicht mehr in Sklaverei, geführt von Gott, der am Tag als Wolkensäule und nachts als Feuersäule ihnen vor Augen war. Und das ist ja eine Situation, da kann man eigentlich Gott nur preisen, oder? Da ist Frieden untereinander, da ist Freundlichkeit und nichts passiert mehr. Nachdem man endlich aus der Sklaverei ist, hat man fast den Himmel auf Erden, könnte man denken. Das Erste, was passiert, ist dann, dass sie anfangen zu murren. Und genau vor dieser Geschichte steht die Geschichte von Massa und Meriba, wo es darum ging, wir haben kein Wasser in der Wüste. Und Mose dann seinen Stab nimmt, auf den Felsen schlägt und das Wasser gibt. So, und dann geht diese Situation Massa und Meriba dahin. Wisst ihr, was das heißt, Massa Meriba, übersetzt? Versuchung und Streit. Boah, das Volk, was so errettet war, war jetzt plötzlich im Streit untereinander. Und in diese Situation rein kommt Amalek. Amalek greift Israel an. An einer anderen Stelle steht es, dass sie hinten die Schwachen und Kranken zuerst angriffen. Also so ganz, wie sagt man bei euch? Ich weiß es nicht. Bei uns sagt man hinterpfuchzig. Gemein. Widerlich, ja, So ein bisschen verschlagen greifen sie Israel, die Schwächsten, an und hatten natürlich auch im Sinn, sie hatten sicherlich gesehen, die ganzen Reichtümer, die Israel aus Ägypten mitgenommen haben, die wollten sie natürlich haben. Ich habe so ein bisschen nachgeforscht. Amalek war damals, es wurde beschrieben, das stärkste Volk dort. Das Führungsvolk über die anderen Völker, die in der Umgebung waren. Amalek, das waren die Nachkommen von dem Enkel von Esau. Ja, also aus der anderen Linie. Einmal Jakob und dann die Völker, die sich auch heute noch so gegeneinander sind im Nahen Osten, dass sich das so zankt, ist ja nicht nur, dass es um Land geht. Das ist ja auch eine tief religiöse Sache, die von den Nachkommen des alten Abraham herrühren. Auch die Araber sagen, wir kommen von Abraham. Ja? Und da sind dann Sachen drin, wo man sich fragt, was ist das? Sie werden angegriffen. Und Amalek vom Begriff her war auch noch so ein, das habe ich mal gehört, ich meine, das hätte mal der Bruder Krüger aus Aachen gepredigt, dass der Amalek, der Begriff bedeutet aussaugen, das Leben aussaugen. So, also jemand, der dir wirklich an deine Existenz will. Amalek war dazu da, den Plan Gottes zunichte zu machen und wollte nicht, dass Israel zu dem Ziel kommt, ins gelobte Land. Schnitt bis dahin. Wir sind heute Morgen nicht im Alten Testament. Wir sind Neues Testament. Wir haben toll auch Jesus und seine Stärke und seine Kraft gepriesen. Und ich habe mir, so wie wir im Lobpreis waren, vorgestellt, was würde passieren, wenn es jetzt in einem Moment plötzlich knallt, hier vor dem Haus sich ein arabischer Selbstmordattentäter in die Luft sprengt und mit einem Schlag von uns 50% verletzt und blutend am Boden liegen. Was wäre das? Schrecklich, oder? Da wäre unsere ganze schöne christliche Stimmung im Eimer. Unrealistisch. So, unsere Position heute Morgen ist, schlagt mal auf, Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Ich kann heute noch nicht mal Bibel aufschlagen. So. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Habt ihr das mal für euch so sacken lassen? Zur Fülle gebracht, ausgerüstet mit aller Kraft, die wir haben können. Eine andere Stelle, 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Noch eine Stelle, 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, bei mir steht jetzt, in Christus triumphieren lässt. Hat jemand die alte Übersetzung, der uns alle Zeit den Sieg gibt? Habt ihr nicht. Dann habt ihr wahrscheinlich alle Schlachter oder irgendwas. Ja. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, uns den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Wir sind, um es mit dem Bild des Alten Testaments zu gebrauchen, das Volk Gottes, was aus der Gefangenschaft geführt wurde, in die Freiheit. Wir sind aus der Sklaverei der Sünde mit den Folgen des, das Tod regiert, befreit worden und ins Reich Gottes versetzt worden. Der alte Feind hat kein Recht mehr an uns. Aber wir stehen auch heute Morgen in einem Kampf. Ja? Das eine ist, was das Volk Gottes oft miteinander macht, wenn nichts anderes drumherum los ist, dass wir anfangen zu nörgeln, zu murren und mitunter zu streiten. Habt ihr noch nie erlebt, weil ihr eine gute Gemeinde seid, oder? Ich glaube, jede Gemeinde hat damit zu tun. Irgendwo, wenn es dann mal anfängt und zwickt und man das Gefühl hat, geistlich ist es nicht mehr so, es fließt nicht mehr so, es ist eine Trockenzeit und dann sucht man, wer kann dafür verantwortlich sein. In der Regel sind es dann die Ältesten, die Gemeindeleiter und die Pastoren, ja. Weil irgendeinen braucht man, ja. Oder Lobpreisleiter, der ist nicht mehr so fit dabei. Ich weiß nicht, wer das bei euch ist, ja. Aber da fängt man an und ist am Moment. Und in solche Situationen, wo man eigentlich nicht damit rechnet, wo man nicht mehr in der Kraft Gottes stark steht, kommt dann der hinein, der das Verderben des Volkes Gottes will. Und ich glaube, dass Satan selber bis heute nicht aufgegeben hat, Volk Gottes, Kinder Gottes verderben zu wollen. Er greift an. Er möchte nicht, dass Volk Gottes lebt. Er ist, sagt die Bibel, Johannes 8, 44, der Mörder von Anfang an. Er kommt, um uns zu übervorteilen. 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Und oft registrieren wir das gar nicht. Für uns läuft das Leben so ab und wir sind dahin. Und was ich jetzt nicht meine, ich meine nicht, dass Satan uns unser Auto, unser Haus, unser Pferd und unser Boot wegnimmt. Das sind Dinge, die bei Gott sehr wenig Wert haben. Oder ich will mal behaupten, gar keinen. Im Gegenteil, woher kommen Streit? Woher kommen diese Sachen unter euch? Was sagt Jakobusbrief? Ihr begehrt und habt nicht. Ihr wollt kriegen und es geht nicht. Ihr bittet und ihr bittet übel, weil ihr es in euren eigenen Bedürfnissen verzehren wollt. Wir wollen haben. Das ist eine Problematik, die wir als Christen oft haben. Immer wieder beobachte ich das, dass gerade darum umstreitet. Den ersten Streit nach meiner Bekehrung, nach meiner zweiten Bekehrung, den ich mitbekommen habe, auch nur so am Rande war, dass zwei Älteste sich um eine Hypothek auf ein Haus gestritten haben. Ja? Das hat die ganze Gemeinde irgendwo zerrissen. Komische Geschichte. Ja? Aber in solche Sachen kommen dann die Angriffe. Da möchte der Böse uns vernichten. Und da sagt Offenbarung 3, Vers 11, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone raube. So, in dieser Geschichte mit Mose ist diese Kraft, glaube ich, der Symbolik drin. Meistens wird der Text ja gepredigt, Mose betete und die Arme wurden gestützt, damit er das Gebet hörte. Und ich habe mich bei diesem Text wohl die halbe Nacht gefragt, warum muss der Mose zum Gebet die Hände hoch haben? Warum mussten die gestützt werden? Und je mehr ich drüber nachdachte, desto komplizierter wurde mir das. Habt ihr eine Antwort darauf? Ich glaube, dass es hier gar nicht um Gebet geht. Auch wenn ihr diese Predigt schon so gehört habt. Also beten sollt ihr. Und wenn das euch motiviert hat, ist das prima. Aber ich glaube, hier steckt etwas anderes drin. Hier steckt etwas drin, was mit Symbolik zusammenhängt. Und ich hätte jetzt gerne hier irgendwo so einen Stock von den Roll Rangers gehabt, die ich, Roll Ranger, man sagt's ja nicht mit S. Ja. Um euch das mal zu demonstrieren, das ist mir hier eigentlich ein zu großer Stock. Och, das ist viel zu schwer. Oder eigentlich? Also so groß wird er nicht gewesen sein, der Stock, den Mose hatte, denn er konnte ihn ja vor den Pharao werfen. Ja? Und es wurde eine Schlange draus und die Schlange fraß die Schlangen, die die Magier gemacht haben. Ja, aber es ist nicht so groß. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt bei euch hier so 10 Minuten halten müsste, ich würde wahrscheinlich doch an Kräften verlieren und bräuchte Hilfe. Mose hat den Stab hochgehalten, steht im Text, den er vor den Pharao geworfen hatte. Und Gott hatte gesagt zu Mose, ich will dich dem Pharao zum Gott machen. Und dieser Mose, der das Volk rausgeführt hat, der diesen Stab übers Meer gehalten hat, der mit diesem Stab auf Gottes Anweisung dem Volk Wasser geschaffen hat, dieser Mose steht jetzt da oben. Und wir lesen ja später in der Bibel, dass die Völker verzagt waren, weil sie gehört hatten, was da mit Israel und Ägypten passiert war. Und Amalek hatte doch gar keine Angst vor. Die wollten das Vermögen der Israeliten, die wollten die ausrotten. Und dann steht Mose mit diesem Stab da oben. Ein Zeichen des Sieges. Und die Völker gucken und sehen, oh, die hatten ja heidnische Gedanken. Ihr Gott steht da mit dem Siegesbanner, dem Siegeszeichen. Und jetzt geht dem Mose der Arm runter. Und ich glaube, dieses verquere Denken dieser Heidenvölker war, dieses Heidenvolkes war, oh, seine Kraft geht aus. Und dann haben sie ihre Anstrengung verstärkt und Israel zurückgedrückt. Und dann hat Mose wieder hoch. Und dann kam wieder sowas wie Angst in sie hinein. Und dann ging es wieder runter. Und ich glaube, dass darin auch viel Kraft Gottes und Psychologie Gottes drin ist, mit diesem Zeichen. Warum haben wir heute das Kreuz hier stehen? Brauchen wir das hier zu unserem Gottesdienst? Brauchen wir ein Kreuz? Im Prinzip bräuchten wir es nicht. Aber warum machen wir es? Weil das Kreuz auch das Zeichen des Sieges Jesu Christi über Sünde und über Tod ist. Wir haben eine Zeit lang, als ich noch bei der Bank arbeitete, mir hier oben ein Kreuz angesteckt. Und immer wieder kam die Frage, warum haben Sie das? Mose hat mit Hilfe der beiden Brüder dann das hochgehalten. Und das Volk hat den Sieg errungen. Ich glaube letzten Endes, weil Gott in der geistlichen Welt auch für das Volk Israel mitgestritten hat. Wenn ich Daniel richtig verstehe, sind auch Engelsfürsten am Streiten, wenn auf der Erde Völker streiten. Und da war er in der Himmelswelt wahrscheinlich zwischen Michael und diesem komischen Amalekiter Engelfürsten ein riesiger Kampf. Ja? Und Gott hat diesen Kampf zum Sieg gebracht. Aber dieses Zeichen, diese Symbole, die Macht der Symbole ist heute ungebrochen auch in dieser Welt. Kennt ihr das? Was sehen wir denn alles? Ich weiß, da gab es noch eine Zeit, da hat man das Kreuz auf den Kopf gestellt mit zwei Balken nach unten. In der Friedensbewegung, da hat man den Christen gesagt, macht das überhaupt nicht. Das ist ein falsches Zeichen. Ja? Überall auf Werbedingern sind Symbole drauf. Ja? Und ich glaube, dass wir, wenn wir angegriffen werden, das Symbol des Kreuzes, auch geistlich gesehen, hochhalten müssen. Angriff meine ich jetzt nicht so einen Terroristenangriff. Das war ein bisschen so aus der Hüfte geschossen. Aber wenn Gemeinde Jesu in Angriff kommt von der geistlichen Welt, dann sind das massive Dinge. Die gehen an die Substanz. Die gehen an die Existenzen von Geschwister und Familien ran. Ich weiß, dass wir, gerade wenn Evangelisation waren, oft erlebt haben, dass die Schwächsten unserer Kinder dann plötzlich Angriffen geistlicher Art ausgesetzt waren. Auch wenn es nicht so schön war, es war nachher Durchbruch da. Wir haben eine Evangelisation in Rossdorf erlebt. War das Rossdorf? Nee, Babenhab. Ja, ist egal. Waren wir mit Herbert Ericke unterwegs. Waldemar Sadatschuk war der Evangelist. Wir waren in der Vorbereitung für diese Gottesdienste und plötzlich, meine Tochter hat sich im Raum, in der Gebetszeit übergeben. Mit der Folge, dass am nächsten Tag die ganze Evangelisationstruppe da niederlag mit Magen-Darm-Infekt. Zufall? Ich glaube nicht. Es war die Überlegung, das abzusagen. Und Waldemar Sadatschuk sagte, wie soll ich über Heilung predigen? Das war das Thema. Wenn hier jetzt alle krank sind. Ja? Dann haben wir gesagt, nein. Im Kreuz ist der Sieg. In Jesus Christus ist der Sieg. Und es ist eine Tatsache, dass Jesus auch Krankheit überwunden hat. Und auch wenn wir nicht jeden Tag Heilung erleben, so möchte ich trotzdem das Bekenntnis halten. In ihm haben wir den Sieg. Es steht da, dass wir in diesem geistlichen Kampf gestärkt stehen sollen. Ich lese nochmal aus dem Epheserbrief. Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, Schwestern eingeschlossen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den Listigen oder mit meinen Worten gegenüber den Hinterpfurzigen, gegenüber den gemeinen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen Gewalten, gegen Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und nochmal, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und dann wird die Waffenrüstung erklärt. Ihr habt sicher auch Predigten schon darüber gehört. Ich will da heute nicht näher darauf eingehen. Aber es geht darum, wenn wir Kinder Gottes sind und Raum, den Gott uns gegeben hat, eingenommen hat, wird es kommen, dass Angriffe kommen. Ich will euch keine Angst machen, Aber so schön, so lieblich, wie das heute Morgen im Gottesdienst ist, so wie wir uns freuen, wird's nicht immer sein. Angriffe werden kommen. In unserer Gemeinde in Böbingen ist zurzeit, also ich finde es fast schrecklich, dass einer nach dem anderen an Krebs erkrankt. Es ist auffallend und diese Gemeinde, da, wir hatten jetzt wieder Taufe gehabt, ja. Auf der einen Seite Menschen kommen zum Glauben, werden in den Tod Jesu getauft und auf der anderen Seite werden Menschen körperlich an ihrem Körper angegriffen. Und gerade letzte Woche war die Beerdigung der Schwester unseres Pastors. Und da geht es tatsächlich, den Seelen zu behalten. Ich habe so oft die Frage gehört, warum lässt Gott sowas zu? Ich glaube, Gott ist oft nicht für die Sache verantwortlich, nur wir sehen die geistliche Dimension dahinter nicht. Und da gilt es, stehen zu behaupten, sich zu behaupten, sich festzumachen in dem, was das Wort Gottes sagt. Er hat den Sieg uns geschenkt. Wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Tod, Krankheit, Schmerz? Ich bin überzeugt, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Aber wir werden angegriffen werden. Schlussendlich ist der Sieg da. Jesus hat am Kreuz über die Mächte triumphiert. Aber leider ist Satan noch nicht inhaftiert. Das ist der richtige Begriff. Ja? Sondern geht noch umher. Die Bibel sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist diese, wer ist schwach hier? Noch eine Lehre daraus. Wir, die wir sehen, dass solche im Kampf stehen und an den Rand der Niederlage getrieben werden. Wir müssen anfangen stützen. Müssen ihnen das Kreuz und den Sieg groß machen. Wir müssen helfen, dass Geschwister nicht zurückbleiben und vom Bösen verzehrt, runtergedrückt werden, sondern dass sie stehen bleiben. Habt ihr Schwache im Glauben unter euch? Nö, wir sind alle stark. Ja. Ich habe festgestellt, dass immer dann, wenn ich mich sehr stark gefühlt habe, kam auch ganz schnell etwas, das ich auf der Nase lag. Manchmal neigt man als junger Prediger dazu, die Klappe sehr voll zu nehmen. Mit dem Alter merkt man schon, das geht nicht so hin. Aber es gibt Schwache im Glauben in der Gemeinde. Menschen, die sagen, ich habe Jesus angenommen, aber ich weiß überhaupt gar nicht mehr, ob ich errettet bin. Kann das ein geistlicher Angriff sein? Errettet, aber vielleicht doch nicht? Das ist eine andere Predigt. Ja? Aber dass der Sieg auch da groß gemacht hat. Kämpft für Geschwister. Haltet sie daran. Achtet darauf, dass keiner zurückbleibt. Steht auch irgendwo im Neuen Testament. Habe ich aber heute nicht nachgeschlagen. Ja? Nehmt sie mit. Und steht im Kampf fest. Und eine Sache noch zum Schluss. Jesus hatte die Sache so geplant, dass er die Jünger 2 und 2 aussandte, auch in den geistlichen Kampf. Niemand kann alleine diese Sache bestehen. Ich glaube, wenn wir denken, wir können alleine alles machen, dann geht's nicht. Wir brauchen solche, die uns stützen. Wir haben auch schätzen gelernt. Wir haben so in Hauskreise oder waren zeitlang in zwei Hauskreisen, wo viel gebetet wird. Nur eine Sache, wir haben einen Sohn, der hat Prüfungsangst. Ist bekehrt, studiert in Gießen, hat Prüfungsangst. Hat Mathe-Vortest mit 5 geschrieben. Er braucht das für Biotechnologie. Und dann war der Test da, den ersten hat er auch mit 5 geschrieben. Und dann, er hat mit uns gesprochen, wir haben ihm versprochen, wir beten dafür. Wir haben im Hauskreis gebetet, bevor diese Sache der nächsten Prüfung stattfand. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob er mit 1,5, ich glaube mit 1,5 hat er dann diese Sache geschafft. Er ist nicht doof, er hatte das nicht kapiert, aber dieser Stress immer, ja. Gebet wirkt. Gebet hilft. Gemeinsam mit den Geschwistern, die schwach sind, vor Gott stehen, hilft. Und das ist was Wunderschönes. Aber bleibt im Kampf stehen. Behaltet das Feld. Und die Zusage aus dem Text ist mit Amalek, wenn Gott mit uns ist, da kann noch so Fieses kommen. Am Schluss ist der Sieg, der Triumph unser. Amen.